Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Hat der Dollar die Krise? Zumindest schwächelt er. Zum Euro hat der Greenback seit Jahresbeginn um mehr als 10% nachgegeben. Warum diese Schwäche? Was heißt das für die Leitwährung der Welt? Und was heißt das für europäische Anleger, die in amerikanische Aktien, US-Treasuries oder Gold investiert haben? Diese Fragen beantwortet mir Uli Stephan von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, hat der Dollar wirklich die Krise oder ist er einfach nur überraschend schwach?
Ich weiß nicht, ob er so überraschend schwach ist, Jessica. Ich habe in Vorbereitung unseres Gesprächs vorhin mal ganz kurz gegoogelt. Als der Euro 1999 das Licht der Welt erblickt hat, ist er zum Euro-Dollar-Wechselkurs 1,1747 rausgekommen. Wenn ich heute auf die Kurstafel bei Bloomberg gucke, bin ich bei 1,1740, also fast genau auf dem Kurs, den wir da vor 26 Jahren gehabt haben. Und insofern würde ich jetzt nicht von einer Krise reden. Es ist aber schon so, wenn man sich die Dynamik sozusagen des Verfalls anguckt des US-Dollar, dann ist er so stark, wie er zuletzt 1973 gewesen ist. Und damals, wir erinnern uns, ist das Bretton Woods-System verfallen. Die Amerikaner hatten die Goldparität zum Dollar aufgehoben. Das waren schon relativ große Verwerfungen. Aber da sind wir sicherlich heute nicht, sondern wir sehen zugegebenermaßen einen doch dynamisch schwächer werdenden amerikanischen Dollar. Nicht nur gegen den Euro, sondern gegen viele Währungen.
Ich habe gerade auch über das Thema mit Michael Heise, einem Volkswirt bei Family Office HQ Trust, gesprochen. Und der sagte, die Entwicklung beim Dollar sei eher eine Korrektur und es hätte eben in den vergangenen Jahren auch eine Überbewertung gegeben. Würdest du das unterschreiben?
Ja, wer bin ich, der Herrn Heise widersprechen würde? Zumindest hat die amerikanische Administration doch ihren Anteil, sie hat mitgewirkt daran, dass der Dollar so schwach geworden ist. Denn wir reden ja nicht nur über die Zölle, wir reden auch über ein doch sehr hohes Doppeldefizit der amerikanischen Volkswirtschaft, sowohl was die Staatsschulden angeht, mittlerweile immerhin über 36 Billionen Dollar. Wir reden über ein riesiges Handelsbilanzdefizit, weil die Amerikaner im Grunde genommen über ihre Verhältnisse leben. Das verbunden dann mit so Ideen, die dann immer wieder im Raum standen, wie Mar-a-Lago, wie Pennsylvania Plan, wie Section 899, haben offensichtlich dazu geführt, dass einige Anleger weniger geneigt sind, den US-Dollar zu kaufen. Und deswegen hat er auch in den letzten Wochen kaum als sicherer Hafen gegolten. Also wie gesagt, ob es eine Korrektur ist, aber wie auch immer, hat sicherlich die amerikanische Administration mit dazu beigetragen.
Aber wenn das Ganze gewollt war, musst du mir nochmal erklären, warum man wollen kann, dass die eigene Währung so schwach wird. Und es wurde ja schon von einem Vertrauensverlust gesprochen, oder zumindest von einem drohenden Vertrauensverlust. Und will man wirklich, dass Geld von der Wall Street, der Leitbörse der Welt, abfließt? Oder sind da so ein paar verschiedene Sachen, die halt gleichzeitig einfach dann passieren und man kann das gar nicht voneinander trennen?
Ja, man muss auch aufpassen, welchen Geist man da aus der Flasche lässt. Das ist zweifellos richtig, Jessica. Wie gesagt, wir sind im Moment nicht bei einem Kurs, wo man sagen würde, da bin ich jetzt total erschrocken. Wir haben den Dollar schon gehabt bei 0,8, wir haben ihn schon gehabt bei 1,6. Wir sind jetzt bei dem Kurs, den es eben gegeben hat vor gut 25 Jahren. Insofern, nochmal, muss man da nicht total erschrecken. Aber du hast natürlich recht, zum Teil sind die Ziele und die Maßnahmen der amerikanischen Administration nicht deckungsgleich. Man will weiterhin die Leitwährung sein. Man ärgert sich ja sogar über die BRICS-Staaten und droht mit Gegenmaßnahmen, sollten die eine eigene Währung etablieren wollen. Also hier will man offensichtlich weiterhin die Weltleitwährung sein, auch die Weltreservewährung. Dazu passt nicht, dass man die ganze Welt mit Zöllen belegt. Dazu passt auch nicht, dass man eigentlich einen schwächeren Dollar haben will. Denn wenn ich Reservewährung sein will, muss ich natürlich anderen Ländern auch den Dollar zur Verfügung stellen. Und das ist in der Leistungsbilanzarithmetik dann eben in der Regel damit verbunden, dass ich auch entsprechende Güter dort kaufe. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier verschiedene Bewegungen, die Gültigkeit haben. Und die amerikanische Administration hat sicherlich ihren Anteil daran und muss eben ein Stück weit gucken, ob der Geist, den man da aus der Flasche gelassen hat, nicht zu stark um sich greift. Ich persönlich, letzter Satz dazu, glaube nicht, dass wir ein Big Bang sehen. Ich glaube auch nicht, dass in großem Maße jetzt US Treasuries auf den Markt geworfen werden. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass die Anleger gerade auch in Asien, China, Japan etc. weniger stark in Dollar investieren und somit auslaufende Anleihen eben nicht mehr reinvestieren und auf diesem Wege dann sukzessive die Währungsreserven ein Stück abschmelzen, wie sie das ganz nebenbei schon seit Jahren tun.
Also so ein schwächerer Dollar hat ja absolut auch Auswirkungen für ganz, ganz viele Anlageklassen. Dazu kommen wir gleich nochmal. Aber lass uns doch nochmal schauen. Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff hat vor einer Schuldenorgie und dem damit einhergehenden Vertrauensverlust ganz deutlich gewarnt. Es gibt ja eben auch diese gigantischen Löcher im Staatshaushalt. Es gibt diese extrem defizitäre US-Handelsbilanz, die hast du ja auch gerade schon erwähnt. Wie weit kann denn das alles gehen? Also droht Amerika da irgendwie ein Staatsbankrott oder ist das dann doch ein bisschen zu viel Panikmache?
Ja, also ich glaube, das ist wirklich ein bisschen viel Panikmache im Moment. Natürlich haben die Amerikaner ein Schuldenproblem und das ist gar nicht so sehr abzulesen an den Gesamtschulden. Wie gesagt, über 36 Billionen. Auch noch nicht so sehr an dem Verhältnis von Bruttoinlandsprodukt zu Schulden. Da liegen sie, wenn man sich die US Treasuries anguckt, um die 100, wenn man sich die Gesamtschulden anguckt, um die 125. Das Problem ist die Dynamik, die wir hier sehen, denn das Haushaltsdefizit ist extrem hoch, zwischen 6% und 7%, und es wird durch the One Big Beautiful Bill Act wahrscheinlich noch größer werden, also da liegen mindestens nochmal 3,5 Billionen, wenn nicht mehr, auf dem Tisch. Die US-Administration hofft, dass sie das mit entsprechendem Wachstum von über 4% ausgleichen kann. Da wäre ich aber sehr vorsichtig. Und insofern ist es die Dynamik, die Sorgen macht und die, wie wir das vorhin schon besprochen haben, sicherlich den einen oder anderen Investor dazu verleitet, zu sagen, naja, ich denke nochmal zweimal darüber nach, ob ich jetzt sofort mein ganzes Geld in den US-Dollar und in US-Assets hinein investieren möchte.
Kann es denn zu größeren Verwerfungen an den Finanzmärkten kommen oder überhaupt im Finanzsystem, wenn der Dollar weiter schwächelt, wenn die USA ihre Probleme nicht in den Griff bekommen und die Schulden immer weiter steigen? Es ist ja auch nicht mehr ganz so einfach gewesen, zuletzt US-Treasuries, also amerikanische Staatsanleihen, an den Märkten zu emittieren. Sie sind ihnen nicht gerade aus den Händen gerissen worden.
Das ist alles richtig, was du sagst, Jessica. Auf der anderen Seite, wenn man sich Indikatoren anguckt, wie zum Beispiel den berühmten TED-Spread, haben wir uns während der Finanzkrise immer wieder angeguckt, also der Unterschied zwischen 3 Monats LIBOR und 3 Monats T-Bills. Die einen sind besichert, die anderen sind nicht besichert. Wenn man sich 3-monatige Zinsen in den Vereinigten Staaten anguckt, CDS-Spreads, VIX, IOS-Swaps, also sozusagen die Übernacht-Zinssätze, die sich Banken gegenseitig geben, Commercial Papers, wenn man sich die Finanzstressindizes anguckt. Also, wie gesagt, tonnenweise Indizes, hab mir das angeschaut, dann sieht man eigentlich keinen Stress im Markt. Die US-Zinsen laufen auch nicht so, dass man sagen würde, oh Gott, das ist jetzt also völlig aus dem Ruder gelaufen. Will heißen, der Markt guckt darauf, bewertet im Moment den Dollar neu, ist aber bei den Treasuries und den Zinsen noch nicht so, dass er sagen würde, wir haben hier ein ernsthaftes Problem. Sollte das kommen, und wir erinnern uns an Griechenland, Spanien und andere Länder, dann wird es natürlich mit den USA besonders, und ich will das jetzt nicht hier als Szenario anmalen, aber die USA sind nun mal der größte, liquideste Kapitalmarkt der Welt. Der US-Dollar bzw. US-Treasuries gelten als Vergleichsmaßstab für ganz, ganz viele Finanzgeschäfte, Finanzprodukte. Also das würde dann sicherlich größere Verwerfungen bringen, aber da sind wir heute noch nicht. Wie gesagt, es gibt keinen Stress momentan, der dort zu sehen ist. Es entlädt sich ein Stück weit über den US-Dollar. Und das ist eigentlich auch relativ gesund mit Blick auf diese extremen Leistungsbilanzdefizite, die wir in den Vereinigten Staaten sehen.
Also alles halb so wild, aber es hat natürlich schon Auswirkungen für europäische Anleger. Also wenn ich als Euro-Anlegerin im Dollarraum investiert bin, heißt es ja, der schwache Dollar drückt auf meine Rendite. Bei US-Staatsanleihen, was kriege ich da im Moment bei 10-Jährigen 4,5%? Da ist so ein Dollarverfall ja dann schon kräftig.
Ja, absolut. Also man kann sozusagen von seiner Rendite mal grob gerechnet so rund 10% Punkte abziehen. Für japanische Investoren, die ja die größten Halter in US Treasuries sind, lohnt es sich jetzt nicht mehr, diese währungsgesichert zu kaufen, denn die japanischen 10-jährigen Anleihen werden mit 1,4% verzinst. Würde ich jetzt sozusagen noch die Absicherung draufrechnen, dann bin ich teurer als US Treasuries. Und insofern, ja, wird es da schon Investoren geben, die in der Vergangenheit immer wieder US Treasuries gekauft haben und die das in der Zukunft möglicherweise nicht mehr tun. Im Pennsylvania Plan ist das aber ja auch vorgesehen von der US-Regierung. Wir haben das ja schon angedeutet, aber hier wird die Regulierung bei Banken gelockert, sodass Banken mehr Treasuries kaufen können. Und es sollen ja Stablecoins eingeführt werden, also Geld mit US Treasuries besichert. Also dann hätte ich dann sozusagen da nochmal einen Käufer für amerikanische Staatsanleihen. Also man versucht hier, sollte es Ausfälle auf internationaler Seite geben, das heimische Publikum zu motivieren, dann eben mehr Treasuries zu kaufen.
Wenn ich als Euroanlegerin amerikanische Aktien im Depot habe oder auch ein ETF auf den S&P 500, alles nicht gehedged, also nicht abgesichert, nicht währungsbesichert, heißt das auch außer Spesen nichts gewesen oder im Gegenteil sogar ein Minus im ersten Halbjahr?
Ja, so ist das tatsächlich. Also da ist die Rendite in Euro praktisch aufgefressen worden vom Dollarverfall. Denn genauso wie wir das gerade für die US Treasuries diskutiert haben, gilt es natürlich auch für die Aktienanlagen. Da sieht man eben, dass Währungsbewegungen durchaus einen Einfluss haben können. Man kann dann darüber diskutieren, ob auf lange Sicht das immer so sein muss. Aber auf kurze Sicht kann das eben schon ganz gewaltige Konsequenzen nach sich ziehen. Und ich hatte ja vorhin schon davon gesprochen, dass der Dollarverfall, den wir im ersten Halbjahr gesehen haben, eben der stärkste nach 1973 gewesen ist. Und das führt dann dazu, dass natürlich alle Anlagen in den Vereinigten Staaten mit entsprechenden Abschlägen aus Euro-Sicht zu bewerten sind.
Und was würdest du mir jetzt empfehlen? Drinbleiben? Jetzt ist es ja sowieso passiert. Drinbleiben, weil eben auch zu meiner Strategie einfach US-Aktien gehören und sowas eben immer mal passieren kann. Oder nachkaufen oder doch noch absichern. Was macht man da jetzt? Oder Augen zu und durch? Wenn man sehr langfristig unterwegs ist natürlich.
Ja, die Kaufkraftparitäten liegen wohl dort, dass der Dollar eher Richtung 1,25, 1,30 gehen könnte. Jetzt muss man mal sehen, ob das sich denn wirklich in der Weise materialisiert. Aber es könnte durchaus sein, weil ja die US-Regierung diesen schwachen Dollar möchte, dass es noch ein bisschen weiterhin zur Schwäche neigt. Und deswegen werden Anleger auch weiterhin hier mit Druck aus dem US-Dollar rechnen müssen. Auf der anderen Seite würde ich ja gerade bei Technologiewerten in den Vereinigten Staaten denken, dass die Gewinne nach wie vor sprudeln. Also zumindest gehen die Analysten davon aus, dass die Magnificent Seven in diesem Jahr wieder Gewinne abliefern, die irgendwo zwischen 15 und 20 liegen, wohingegen der Rest des S&P 500 dann eher bei 8 liegt. Also ich wäre da nach wie vor mutig und würde mich in den US-Technologiewerten Digital Earnings bewegen. Ich glaube, dass wir bei all diesen Themen eher am Anfang als am Ende stehen. Und deswegen würde mich da auch der möglicherweise etwas zur Schwäche weiter neigende Dollar nicht abhalten, zumal wir wahrscheinlich den dynamischsten Verfall zunächst mal gesehen haben. Und wir erleben das ja schon die letzten Wochen, dass wir so irgendwo um die 1,15, 1,17 herum wandern. Also dass es zumindest in dieser Dynamik nicht mehr weiter bergab gibt für die nächsten Wochen.
Lass uns einen ganz kleinen Aktienexkurs machen, bevor wir wieder zum Dollar zurückkommen. Du hast schon angesprochen, One Big Beautiful Bill. Auf solche Namen muss man auch erstmal kommen. Was steckt da genau dahinter und gibt es vielleicht Branchen, die profitieren und gibt es Branchen, die eher leiden werden? Also kann ich da vielleicht so ein paar Schnäppchen machen als Aktionärin oder muss ich was verkaufen?
Ja, es heißt ja One Big, weil eben sehr viel in diesem Gesetz involviert war. Deswegen waren die Verhandlungen auch nicht ganz einfach. Es hat dann tatsächlich geklappt, das ganze Gesetz bis zum Unabhängigkeitstag, also dem Nationalfeiertag der Vereinigten Staaten am 4. Juli, verabschieden zu können. Es sind Steuersenkungen drin, auch für Unternehmen, vor allen Dingen die in 2017 von Trump, also in seiner ersten Amtszeit als Präsident, beschlossenen Steuererleichterungen, die jetzt ausgelaufen wären, die werden damit verlängert. Es gibt aber auch Subventionen und ja einige Sozialleistungen, die gestrichen werden, vor allen Dingen Subventionen im Bereich der erneuerbaren Energien, der Elektroautos. Aber auch in der Gesundheit wird es wahrscheinlich den einen oder anderen Amerikaner treffen, der eben nicht mehr in der Weise vom Staat unterstützt werden wird, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und insofern sind das dann, ja, wenn man das so ausdrücken will, die Verlierer dieser Entwicklung.
Kommen wir zurück zu unseren Anlageklassen und den Auswirkungen des schwachen Dollars. Eine, die natürlich nicht fehlen darf, sind die Rohstoffe, ist Gold. Und Gold wird ja wie viele andere Metalle und Rohstoffe, Edelmetalle und Rohstoffe in Dollar gehandelt. Auch da heißt es ja natürlich, Euro-Anleger haben das Nachsehen.
Ja, es ist typischerweise so, dass der Dollar und das Gold sozusagen negativ korreliert sind. Also wenn der Dollar schwächer wird, wird typischerweise das Gold etwas teurer, so dass es also in Dollar in etwa auf dem Niveau bleibt. Dann kommen natürlich weitere Einflussfaktoren. Wir haben nach wie vor die Notenbanken gerade auch in den Emerging Markets und in Asien, die Goldbestände aufkaufen. Es gibt aber auch viele Hedgefonds, die Gold zur Absicherung nehmen und natürlich Privatpersonen, die Gold kaufen. Ich glaube, auch da ist im Moment der ganz große Rand zuerst mal vorbei. Wir liegen ja schon seit einiger Zeit um die 3.200, 3.400 Dollar pro Unze. Aber ich sehe auch hier nicht den ganz großen Verfall, weil wir eben mit den Notenbanken auch einen kontinuierlichen Käufer haben. Die Notenbanken haben mittlerweile an die 37.000 Tonnen Gold in den Safes liegen. Und wie gesagt, der Trend geht eher dahin, dass es mehr werden könnte.
Der schwache Dollar und seine Folge für Anlegerinnen und Anleger, das war ein extrem spannender Podcast, lieber Uli. Ich habe viel gelernt. Danke dir für diese Perspektiven to go.
Aber sehr gerne doch, Jessica.